Gerd Heidenreich, Sie sind Journalist, Romancier, Essayist. Sie waren Präsident des PEN-Zentrum West. Damals hieß das noch so, Anfang der 90er Jahre. Sie sind heute Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Kurz, Sie gehören zu den besonders vielseitigen deutschen Intellektuellen. Einem ganz großen Publikum sind Sie aber vor allem für Ihre Stimme bekannt. Als Sprecher von unzähligen Fernsehproduktionen und Hörbüchern, darunter der Name der Rose von Umberto Eco oder Tolkiens Herr der Ringe-Saga. Ein abwechslungsreiches Leben, über das wir heute hier sprechen wollen. Herzlich willkommen, Gerd Heidenreich, bei den Zeitgenossen.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
So, und da war ja schon der sonore Bass, die Stimme des deutschen Fernsehens, wie Sie mal genannt wurden. Nervt Sie das, Herr Heidenreich, wenn viele beim Namen Gerd Heidenreich zuallererst an den Sprecher denken und, ich sag mal provokant, nicht an den Kopf dahinter?
Es nervt mich eigentlich nicht mehr. Es hat mich eine Zeit lang genervt. Es nervt mich darum nicht, weil der Kopf ja auch hinter dem Sprecher stecken muss. Wenn jemand sagt, ja, was für eine tolle Stimme und so weiter, dann sage ich immer, Moment. Sprechen ist in erster Linie entscheiden. Man muss ja den Satz befragen, bevor man ihn spricht, und man muss ihn entscheiden, wo kommt er her, was ist sein Gewicht, wo geht er hin. Und die Entscheidung ist natürlich eine, die den ganzen Menschen fordert, sein Wissen, seine Fähigkeiten und so weiter. Also mein Schreiben fordert zwar noch ein paar andere Qualitäten, aber das Sprechen ist schon auch eine Sache, die man nicht einfach so aus dem Kehlkopf hin tut.
Wir werden darüber nachher noch ausführlicher sprechen. Ich sammle aber noch ein bisschen. Sie haben als Dramatiker angefangen, wurden dann Journalist und Schriftsteller, der auch mal eine Biografie über den Entertainer Thomas Gottschalk verfasst hat, der aber vor allem auch Romane schreibt. Und dann eben der Sprecher. So, und nun finden Sie selbst mal eine Sammelbezeichnung für all das, was Sie sind und tun.
Kann ich nicht. Ich bin sehr viele. Ich weiß nur nicht immer, welcher ich gerade bin, aber wenn ich am Schreibtisch bin, dann bin ich ganz sicher. Im Studio ist das natürlich eine andere Geschichte, weil man bei den Hörbüchern je nach Text gelegentlich spielen muss, andere Rollen annimmt. Bei Ich-Erzählungen, wie zum Beispiel diesem großartigen Ishiguro-Roman, Was vom Tage übrig blieb, das ist eine Ich-Erzählung. Da muss man sozusagen in die Rolle des Erzählers schlüpfen. Beim Schreibtisch bin ich wirklich ich selbst und bin dann zwar auch Teilnehmer in meinen verschiedenen Figuren, die ich da erfinde, aber die Gesamtschau auf die Person wird eigentlich ja so vielfältiger, umso älter man wird. Denn ich habe noch ein paar andere Interessen. Also ich bin naturwissenschaftlich interessiert, ich lese sehr gerne Wissenschaft, ich bin philosophisch interessiert, lese zurzeit überhaupt fast nur Philosophie und keine Belletristik. Also der Mensch Heidenreich ist irgendwie einer, der neugierig ist. Das würde ich sagen. Ja, neugierig ist
er. Und malen tut er auch noch,
habe ich malen gedacht. Malen tut er auch noch. Kommt leider in letzter Zeit nicht sehr viel dazu, weil das Schreiben überhand genommen hat. Aber ich bin als Maler gestartet, das stimmt.
Es ist natürlich kein Zufall, dass wir heute dieses Gespräch führen, im Jahr 2018, ein halbes Jahrhundert nach der sogenannten 68er Revolution. Sie sind, sagen Sie selbst, ein Alt-68er. Was ist das denn eigentlich, ein Alt-68er? Ist das eine persönliche Haltung, eine politische Gesinnung, ein Lebensgefühl, das nicht vergehen will? Wovon reden wir da eigentlich?
Ich glaube, wir reden von Erfahrung und Reflexion. Also 68 war natürlich die Generationen, das sind ja eigentlich zwei Generationen, die daran teilgenommen haben. Das war einfach eine ungeheure Zeit des Aufbruchs, der Hoffnung, der Pläne, der Fantasien, der Utopien auch, wenn man so will, der Visionen. Wir haben, glaube ich, eine Menge gute Sachen in Gang gesetzt und wichtige Sachen in Gang gesetzt. Dazu gehört die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit. Dazu gehören dann in Spätfolgen auch Frauenbewegung und die Grünenbewegung. Wir haben allerdings natürlich auch viel Unsinn verzapft, das muss man auch sagen. Wir haben etliche Dinge nicht so hingekriegt, wie wir wollten. Im Nachhinein heißt Alt-68er eigentlich nur, dass man eben alt geworden ist und dass man 68 seine Jugendzeit hatte und seine Zeit hatte, in der man die eigentlichen Lebensentwürfe versuchte zu finden.
Lassen Sie es uns konkreter machen, wenn das möglich ist. Sie waren 1968 24 Jahre alt, also in den entscheidenden Jahren 1962 bis 1969 Student in München, haben Germanistik, Soziologie, Theaterwissenschaft studiert. Was hat Sie damals persönlich für diese Bewegung eingenommen?
Das war eigentlich zunächst einmal der politische Protest, der mich interessiert hat. Der begann eigentlich schon in der Schule. Man darf ja nicht vergessen, dass wir zu einer Generation gehören, die zum großen Teil jedenfalls noch vom Nationalsozialismus beeinflusste, wenn nicht gar getragene Lehrkräfte hatte. Und dann aber schon andere junge Lehrkräfte, die in der Opposition zu diesen Älteren standen. Und das zeigte schon in der Schule etwas. Man musste sich beschäftigen mit der deutschen Geschichte. Das haben wir allerdings in unserem altsprachlichen Gymnasium in Darmstadt auch schon ganz gut gelernt. Man kann die Kinder ja nicht zum Humanismus erziehen, ohne dass sie dann auch humanistisch werden. Und das alles trug dazu bei, zu einer bestimmten Protesthaltung, das trug dazu bei, dass ich den Kriegsdienst verweigert habe, was ja auch eine politische Haltung war. Und insofern hat mich an 68 eigentlich nicht so sehr das jeweilige politische Konzept interessiert, sondern die allgemeine Aufbruchsstimmung und die Frage, wohin geht dieses Land? Gehöre ich überhaupt dazu oder gehört es zu mir?
Wie aktiv waren Sie denn damals bei den Debatten mit der Elterngeneration, den Protesten, den Friedensmärschen, möglicherweise auch beim Steinewerfen? Ich meine, 1967 der Tod von Benno Ohnesorg, 1969 Attentat auf Rudi Dutschke, da waren Sie 25.
Ich sage immer, der Mord an Benno Ohnesorg war tatsächlich eine Initiation für viele von uns, wo man gesagt hat, aha, so läuft dieser sogenannte Rechtsstaat. Wir haben sicher in der Reaktion übertrieben, aber man ist in dem Alter auch nicht dazu da, politisch abzuwägen und irgendwie besonnen zu reagieren. Man muss schon seine Haltungen ein bisschen zuspitzen und schärfen. Das haben wir auch gemacht. Ich habe auf vielen Demonstrationen teilgenommen. Ich habe nicht sehr viel in diesen ideologischen Zirkeln mich aufgehalten. Also ich habe weder beim SDS noch beim irgendwie Stamokap oder sonst wie irgendwelchen Leuten mich sonderlich engagiert. Mir war auch tatsächlich immer ein bisschen mehr nach Reflexion zumute als nach Aktion. Also ich habe viele Theaterstücke über die politischen Zustände geschrieben, statt Steine zu werfen. Vom Steinewerfen habe ich allerdings tatsächlich nie viel gehalten, zumal man ja wusste, was dabei rauskommt. Aber es war eindeutig auch bei mir eine Haltung gegen Polizei, gegen eine Staatlichkeit, die versucht hat, darf man ja auch nicht vergessen, uns von der Straße zu knüppeln.
Gerd Heidenreich, das ist der Mann mit dem Gandhi-Lächeln, ist mir irgendwo begegnet. Darf man schließen, dass Sie da ein eher sanfter Revolutionär waren? Sie haben es ja eben schon angesprochen, Sie haben 1988 ein Theaterstück geschrieben, Füchse jagen, Epilog auf das Jahr 1968. Was war das für ein Epilog?
Das war eigentlich ein vorgezogener Epilog auf Rudi Dutschke. Ich habe versucht, in diesem Stück die Bewegung, vor allen Dingen die Beweggründe seiner Figur, seiner Person darzulegen bzw. zu entwickeln, auch die Brüche. Es gab natürlich auch Dinge bei ihm, bei denen es mich geschüttelt hat. Also zum Beispiel im Kinderwagen Sprengstoff zu transportieren. Das sind Sachen, die bei mir nicht im Kopf zusammengingen.
Kannten Sie ihn persönlich?
Nein, ich habe ihn nicht persönlich gekannt. Ich war auf einigen Veranstaltungen, wo er geredet hat. Mich hat an ihm fasziniert, dass er irgendetwas zwischen christlichem Menschenbild und sozialistischem Menschenbild vertreten hat. Und dass er tatsächlich ein unglaublich intelligenter und rhetorisch versierter Kopf war. Der Protest wurde natürlich, das darf man auch nicht vergessen, nicht von ihm nur bestimmt, sondern sehr stark angefacht von der Bild-Zeitung, die ja mit allem, was die Sprache hergab, gegen ihn und uns Studenten geschossen hat.
Sie haben es ja eben schon angedeutet, die 68er-Bewegung, das war ja in gewissem Sinne eine durchaus elitäre Veranstaltung. Nicht? Also das waren die Studenten, das waren die Gebildeten, auch das, Frauen hatten nicht unbedingt das Sagen in dieser Bewegung. Ja. Also von den Gebildeten, denen vieles eben schon oft auch in die Wiege gelegt war, ein paar Kilometer außerhalb der Unizentren auf den Dörfern sah das vielleicht schon ganz anders aus. Da war man vielleicht skeptisch, da haben viele junge Menschen vielleicht erstmal nur mit dem Kopf geschüttelt. Wo würden Sie sich eigentlich verorten?
Also ich war natürlich ein Stadtstudent und in München, wo man ja das berühmte Plakat enthüllt hat unter den Talaren der Muffas 1000 Jahren, womit man meinte, dass unter den Talaren der Magnifizenzen der Universitäten eben noch das tausendjährige Reich möffelte. Ich war dabei aber auch, muss ich sagen, ein ziemlicher Illusionär, was nämlich die Verbindung von Studenten und Arbeiterschaft betraf. Also wir haben ja früh am Ring oben vor Knorrbremse um 5 Uhr früh unsere Flugblätter verteilt und die Arbeiter, die dort in die Fabrik gingen, haben die auch brav mitgenommen, gelesen hat in den Zettel hoffentlich keiner, denn er war nicht lesbar. Es war ein Deutsch, dass die uns das nicht um die Ohren gehauen haben. Ist ein Wunder. Aber es gab natürlich keine wirkliche Solidarisierung zwischen den Studenten und der Arbeiterschaft. Das hat nicht funktioniert. Das war eine Illusion der Studenten.
Was meinten Sie mit Macho-Bewegung? Ich kann mir Sie da irgendwie schlecht vorstellen.
Mit Macho-Bewegung meine ich etwas, was ich erst im Nachhinein sage davon. Die Studentinnen hatten in den Organisationen, vor allen Dingen beim SDS, eigentlich so gut wie nichts zu sagen am Anfang. Ich meine, sie haben dicke Pullover gestrickt, damit die Polizeiknüppel nicht so weh taten. Und sie haben auf die Flugblattaktionen haben sie die Kopiermaschinen bedient und die Briefmarken aufgeklebt und so weiter. Das änderte sich erst mit dem Frauenmanifest des SDS. Und das war auch bitter nötig. Und daraus ist dann die Frauenbewegung entstanden, die nicht ursprünglich von den Männern von 68 intendiert war.
1965 haben Sie Elke Heidenreich geheiratet.
Ja.
War sie damals auch ähnlich involviert wie Sie? Oder wie sagen wir, politisch ertragreich war die Beziehung?
Wir waren zusammen auf etlichen Veranstaltungen und Protestmärschen gegen die Notstandsgesetze. Wir hatten auch immerhin einen alten VW und der war beklebt mit Parolen. Aber ansonsten, also vor allen Dingen Elke war nie so politisch aktiv, wie ich das war. Und wir haben beide allerdings schon damals beide gedacht, es ist sinnvoller dagegen zu schreiben, als dagegen zu marschieren. Politisch ertragreich war diese Beziehung nicht. Sie war ohnehin nicht ertragreich, weil wir uns ja auch nicht sehr lange gut verstanden haben. Das war einfach eine Studentenehe, die im Grunde geschlossen wurde, weil wir zusammen wohnen mussten aus Geldgründen und weil der Kuppeleiparagraf es verboten hat, dass man unverheiratet zusammen wohnte. Und wir hatten also diesen Grund zu heiraten, aus schlichtem Bedürfnis zu wohnen und die Miete zahlen zu können. Das war alles.
Ich hatte ja vorhin nach dem Lebensgefühl gefragt. Diese Frage habe ich auch deshalb gestellt, weil mein Eindruck der ist, dass 68 bis heute sehr polarisiert. Das sage ich als jemand, der nur in dem Sinne 68er ist, weil er in diesem Jahr zufällig geboren wurde. Also je nach Blickwinkel verbindet man damit eine politische und gesellschaftliche Erneuerung oder einfach nur Love, Peace and Happiness. Sprich, 1968 hat je nach Blickwinkel alles Tolle begonnen oder eben alles Schlechte. Entweder man regt sich auf oder man kriegt feuchte Augen, den verklärten Blick. Was assoziieren Sie heute zuallererst mit der Bewegung damals?
Also diese Sprüche, dass 68 die ganze Kulturgeschichte der Republik seither sozusagen bestimmt hat, und dass 68 nachträglich jetzt abgeschafft gehörte oder was, halte ich für vollkommen überzogen und unsinnig. 68 hat einiges in Gang gesetzt, aber es hat letztlich nicht die Ziele erreicht, die formuliert waren. Also wir haben ja nun mal keine sozialistische Republik. Und man darf auch nicht vergessen, das wird immer vergessen, dass das Ziel nicht ein Staat wie die DDR war. Das hat Dutschke immer gesagt, das wollen wir nicht. Hat Springer ihm unterstellt. Was heute 68 bedeutet, ist, glaube ich, in erster Linie ein historisches Datum in der Entwicklung dieses Landes. Gott sei Dank gab es diesen Aufbruch. Es war die Schwelle, hinter der man über Auschwitz anders sprach als vorher. Es war also eine im besten Sinne, was die politische Vergangenheit betrifft, aufklärerische Zeit. Für heutige Generation, glaube ich, bedeutet es gar nichts mehr.
Genau darauf wollte ich hinaus. Also wenn man überlegt, 68 waren sie 24 Jahre alt. Heute heißt es immer, die Jugend ist eher politikverdrossen, hat mit der Politik in Berlin nicht mehr viel am Hut. Die konzentrieren sich aufs Private, auf ihre persönlichen Lebensentwürfe. Das wissen wir aus den sogenannten Shell-Jugendstudien. Ging das zu denken, also dass es heute keinerlei vergleichbares politisches Engagement gibt, hat die 68er-Bewegung letztlich nichts bewirkt oder brauchen wir ein neues 68?
Das neue 68 kann sicher nicht kommen, weil die ganze Weltlage völlig anders ist und weil auch die sozialen Strukturen im Lande anders sind. Aber das fällt mir schon auf, dass, was die Missstände, die wir ja nun mal haben, vor allen Dingen diese ungeheure Schere zwischen Arm und Reich und diese unbegrenzte Gier in den Vorstandsetagen noch mehr Millionen zu verdienen, im Verhältnis dazu, dass wir Menschen haben, die an die Tafel gehen müssen, um ihr Essen zu kriegen, dass das nicht mehr Empörung einfach aus dem jugendlichen Gerechtigkeitssinn erzeugt. Das wundert mich schon sehr und das bedrückt mich auch. Ich vermute mal, dass diese Generation auf eine ganz andere Weise autoritär erzogen wurde als wir. Wir hatten autoritäre Lehrer, zum großen Teil jedenfalls, und zum großen Teil auch autoritäre Eltern. Das heißt, wir hatten Personen, an denen wir uns reiben konnten und gegen die wir Stellung nehmen konnten. Diese Generation jetzt hat keine autoritären Lehrer und hat keine autoritären Eltern, sondern sie hat ein autoritäres Erziehungssystem. Das System ist die Autorität geworden. Das ist dieses Leistungssystem, in dem sie stecken. Und gegen ein System können sie ganz schwer opponieren als Jugendlicher. Also das ist sehr raffiniert gelöst worden, indem man sagt, man erhöht einfach die Leistungsnormen, obwohl nicht bessere Leistungen rauskommen dabei, aber man erhöht die Normen. Man macht diesen schulischen Irrsinn, dass man sagt, ihr müsst nach Punkten, nach Punkten, nach Punkten arbeiten, ihr müsst Ellenbogen haben, ihr müsst gegeneinander arbeiten, damit ihr zum Ziel kommt, in die Spitze kommt. Und damit ist der ganze autoritäre Druck in etwas, was man nicht fassen kann, dem man nicht sich entziehen kann und nicht wie bei uns, insofern hatten wir es viel leichter, auf Personen bezogen. Das dürfte einer der Gründe sein, weshalb diese jungen Generationen sich nicht richtig in die Freiheit begeben. Sagen, habe ich Zeit, auf die Straße zu gehen? Habe ich überhaupt Zeit, Visionen zu haben? Oder muss ich meine Punkte zusammenkriegen? Das ist eine Konditionierung einer Generation, die mir viel Sorgen macht und die dieser Generation selber Sorgen machen wird.
SWR 2 Zeitgenossen, heute zu Gast der Schriftsteller Gerd Heidenreich. Fangen wir doch noch mal ganz vorne an. 1944 geboren im brandenburgischen Eberswalde, zwar im Bombenhagel der Alliierten, aber zur Schule sind sie dann in Darmstadt gegangen. Dorthin ist ihre Familie geflohen?
Ja, also zunächst mal in ein Dorf vor Darmstadt, denn Darmstadt war ja verheerend zerstört. Also da konnte man noch, als wir hinkamen, da war ich dann schon 8 Jahre alt, konnte man durch die Stadt durchgucken. So grausam zerbombt war diese Stadt. Wir waren vorher auf einem kleinen Dorf, Großzimmern in der Nähe. Da hatte die Familie sich verabredet für den Fall, dass man sich verliert. Und zwar, weil da eine Verwandte wohnte, eine Schwester meines Vaters. Und da bin ich als kleiner Junge auf dem Dorf aufgewachsen.
Sie hatten Geschwister auch?
Ich habe eine Schwester. Die ist 5 Jahre älter. Meine Mutter wurde sofort wieder, die war Lehrerin, sofort wieder ins Gymnasium eingestellt, weil sie... Man wusste von ihr, dass sie in der Nazizeit nicht sehr gut kooperiert hat mit den Behörden. Das heißt, sie war in der Schule in Dieburg, meine Schwester war in der Schule. Ich war in diesem Haus, wo verschiedene Flüchtlingsfamilien wohnten, solo und konnte mit den anderen Kindern durchs Dorf stromern und konnte durch die Felder laufen und auf den jungen Schweinen reiten und so weiter. Also das war eine wunderbare Kindheit oder die ersten Jahre jedenfalls, die mir gar nicht als Hungerjahre in Erinnerung sind, obwohl wir gehungert haben. Aber das habe ich nicht so gemerkt. Für mich waren das freie Jahre auf dem Land.
Mhm. Und mir ist ein Zitat begegnet von Ihnen. Ich war ein unheimliches Kind in einer unheimlichen Welt.
Die Welt war unheimlich. Und ich habe natürlich, das ist die Kehrseite dieser ganzen Geschichte, ich habe natürlich wie alle in dieser Generation meine Traumata mitbekommen. Das kann gar nicht ausbleiben. Und die sind in Träumen wiedergekehrt. Und ich habe frühzeitig wohl diese ganzen Albträume erzählt. Und man wusste nicht so recht, wo hat er denn diese Geschichten her? Ich habe die ja nicht als Träume erzählt, ich habe sie als Geschichten erzählt. Und da sagten die einen, der Bub lügt. Und die anderen sagen, der erfindet was. Wieso erfindet er diese Geschichten? Dazu kam, und das war ihnen wirklich unheimlich, dass ich mit 4 Jahren angeblich mitten im Zimmer stehend plötzlich gesagt haben soll, ich will nach Afrika. Und keiner wusste, woher das Wort überhaupt in meinen Wortschatz gekommen war. Und das war etwas, was ich, ja, vielleicht kommen wir noch drauf, was ich später dann realisiert habe. Aber dieses Kind war einigen, ja, sagen wir mal nicht unheimlich, aber merkwürdig. Und für mich war ich irgendwie in der Welt zwischen meiner Fantasie und dem Dorf, also die zwischen den Feldern draußen und in Feldern drinnen.
Sie wollten nicht nur nach Afrika, Sie hatten ja auch andere Talente noch. Wenn ich da richtig informiert bin, Gerd Heidenreich hat schon in der Schule Theater gespielt, gut und gern gespielt, auch schon ziemlich gut rezitiert, mit seiner wohl damals schon ganz schönen Stimme. Da hatten Sie längst auch schon Ihr erstes Theaterstück geschrieben.
Ja, nämlich mit 11 Jahren, das war das erste, was ich geschrieben habe.
Ja, und dann machen wir wieder einen Sprung. Und dann 1969 haben Sie selbst ein Theater gegründet in München. Also da gibt es eine gewisse Faszination für das Theater. Ich will einige Bühnenstücke nennen. 1983 der Wetterpilot über den Hiroshima-Piloten Claude Etherly. 1985 die Rampe über verdrängte KZ-Verbrechen. 1993 Magda über die Frau von Josef Goebbels. Im Munzinger-Archiv findet sich der Satz über Sie. Sein großes Thema ist die Vergangenheitsbewältigung der Deutschen. Das ist Ihnen auch heute noch ein Anliegen. Sie haben es vorhin gesagt. Was genau wollten Sie bewältigen, beziehungsweise helfen zu bewältigen mit diesen Stoffen fürs Theater?
Also im Grunde geht es ja beim Schreiben zum großen Teil nicht um das, was man nach außen erreichen will, sondern das, was man sich selbst klar machen möchte. Und ich habe mich mit der deutschen Vergangenheit sehr intensiv befasst. Das liegt auch daran, dass meine Eltern eben in der Nazi-Zeit keine großen Oppositionsleute waren, aber gewaltige Karriereeinbußen hingenommen haben. Und mich hat immer interessiert, wie ist das passiert? Wie kann dieser unglaubliche Verlust jeglicher Zivilisiertheit, wie kann das in einem Volk wie den Deutschen geschehen? Deshalb habe ich mich von sehr früh an mit diesen Dingen befasst. Allerdings nicht nur aus der deutschen Sicht. Ich habe auch zum Beispiel relativ früh mit 12 Jahren Arthur Millers Stück Hexenjagd gelesen. Das heißt, es war ein Bedürfnis, was im Grunde seit der Schulzeit in mir angelegt war. Und der Grund ist, glaube ich, je mehr ich darüber gelesen habe, und ich habe wirklich sehr viel darüber gelesen, umso weniger begreife ich, wie das wirklich stattfinden konnte, wie gebildete, vor allen Dingen gebildete Leute ihre Bildung, die sie ja verpflichten würde zu einem anderen Handeln, so einfach über Bord geworfen haben und sich einem ungebildeten, das heißt unzivilisierten, unmoralischen Verhalten hingegeben haben. Ein großes Rätsel nach wie vor. Vielleicht kommen wir auf die Frage der Heimat noch zu sprechen, aber unbedingt. Da passiert das nämlich, da passiert das bereits, dass man sagt, ach so läuft das in einer Gesellschaft. Der liebenswerte Nachbar, der dir das Salz ausleiht, der dir deine Kinder betreut, der dir die Post reinlegt, dieser liebenswerte Mensch, eine Drehung der Geschichte und er verwandelt sich in eine sadistische Bestie. Und das kann kein Heimatgefühl mehr zulassen. Das ist etwas, was in meiner Generation drin ist. Das ist das Gefühl der permanenten gewissen Unsicherheit. Das ist ein Widerspruch in sich, gewisse Unsicherheit. Aber es ist dieses kein fester Boden unter den Füßen.
Und das betrifft ja weitaus mehr, weitaus andere Themen noch. Also wenn man Ihre Werke zusammennimmt, da ist es ja nicht nur die NS-Zeit, die 68er-Bewegung, die atomare Bedrohung. Es geht um Ökologie, Digitalisierung, Identität. Vor ein paar Jahren als Drehbuchautor mitgewirkt. Da ging es um die Verbrechen der Pharmaindustrie oder deutsche Waffenexporte. Sie sind ein Frager und sagen, je mehr Sie gefragt haben, desto weniger Antworten haben Sie letztendlich gefunden.
Das kann auch eigentlich nicht ausbleiben. Wenn man ehrlich ist, sind die Antworten, die man findet, immer nur bruchstückhaft und temporär. Ich bin nicht jemand, der so diese große Gesamtantwort sucht. Ich weiß schon, dass je älter ich werde, umso sicherer weiß ich, dass wir in Disparitäten leben, in Unvereinbarkeiten. Aber man fragt doch, gerade was das menschliche Verhalten angeht, immer wieder, warum läuft es so und nicht anders? Also warum zum Beispiel wissen wir so viel über die ganzen Schädigungen, die wir der Umwelt zufügen, aber wir scheinen nicht zu glauben, was wir wissen?
Sie waren in Afrika viel unterwegs. Sie waren überhaupt ein ziemlicher Weltenbummler, vielen Orten der Welt gewesen, als Journalist und Reisereporter für Zeitungen, im Auftrag auch des Goethe-Instituts. Was hat Sie da umgetrieben?
Ich war wohl immer der Meinung, man muss um gewisse Perspektiven zu finden auf das eigene, muss man nach außen, man muss ins Fremde. Es gibt ja dieses schöne deutsche Wort, über den Tellerrand gucken. Und das hat mich immer interessiert. Ich wollte immer sehen, wie leben Menschen woanders, wie funktionieren andere Kulturen, andere Religionen. so eine europäische und eurozentrische Perspektive manchmal und vor allen Dingen zunehmend auf die anderen Länder und anderen Kulturen. Und mich hat einfach interessiert, ich will meine eigenen Erfahrungen machen, ich will meine Begegnungen machen, ich will sehen, wie läuft das zum Beispiel mit der europäischen und deutschen Entwicklungshilfe in anderen Ländern. Was sind das für Effekte? Wie prallen da die Kulturen aufeinander? Sie wissen selber, wie falsch Entwicklungshilfe läuft, wenn sie unter dem Aspekt geschieht, wir sollten unsere eigenen Ideen und Produkte exportieren. Nein, wenn man vor Ort helfen will, muss man sich erstmal befassen mit dem, was die Menschen wirklich denken und glauben und wie sie leben. Und vor allen Dingen, wie sie in armen Ländern, und ich war vorwiegend in Ländern, in denen es nicht so lustig zugeht wie bei uns, wie Menschen ihre Hoffnung und ihren Mut behalten in Situationen, in denen sie eigentlich nur damit zu tun haben, den eigenen Körper zu erhalten jeden Tag. Das ist schon faszinierend, was Hoffnung, was Vision, was Mut in solchen Ländern bedeutet.
So, und ausgerechnet der Vielreisende entdeckt später ein neues großes Thema, eben das Thema Heimat. Davon hatten wir es eben gerade schon. 2013 haben Sie mit Edgar Reitz das Drehbuch für Die andere Heimat geschrieben. Der Film über ein Dorf im Hunsrück ist damals vor 5 Jahren beim Filmfestival in Venedig vorgestellt worden und auch sehr gut aufgenommen worden. Was hat Sie daran gereizt?
Mich hat gereizt, dass, jetzt sind wir beim Karlauer, dass der Reiz, der Edgar, dass der kam und mir zugetraut hat, dass ich ein Drehbuch schreibe mit ihm zusammen. Er kannte 2, 3 Romane und hatte die Idee selber, also diese Familie, die dann in den großen Heimatfernsehserien von Beginn des Ende des Ersten Weltkriegs an durcherzählt war, die nochmal vorzuverlegen, also ins 19. Jahrhundert, in die Zeit von 1840 bis 1848, in der Dreh. Spannende Zeit, Aufbruchszeit, Industrialisierung, große politische Visionen, deutscher Aufbruch, wenn man so will, bis hin zur ersten deutschen Revolution. Das heißt, gleichzeitig große Auswanderungszeit wegen Armut und wegen Hunger. Ein spannender Entwurf, den er da vorlegte. Und er hatte ja auch die Figuren schon aus seinen früheren Filmen. Und dann kam seine tolle Idee, dass er sagte, mach jetzt erstmal was du kannst und nicht das, was du, also kein Drehbuch, sondern schreib erstmal eine Geschichte. Und dann habe ich eben diese Novelle, Die andere Heimat, geschrieben, die dann zur Grundlage eines tatsächlich aber neu geschriebenen Drehbuchs wurde.
Und hat Heimat seit den Erfahrungen einen anderen Klang für Sie heute?
Ja, das ist ja der große Verdienst von Edgar Reitz, dass er mit seiner damaligen Serie das Wort, das von Blut und Boden besudelt war, befreit hat für eine Betrachtungsweise, die unreaktionär ist. Es ändert sich gerade wieder. Heimat wird ja wieder politisch in Beschlag genommen von reaktionären Seiten. Aber die Frage, was Heimat ist, hat sich da in diesem Drehbuch und also erst in der Novelle und dann im Drehbuch und vor allen Dingen in den Gesprächen mit Edgar Reitz, der ja diese ganzen Fragen sehr, sehr gründlich reflektiert hat und sehr tiefgründig durchdacht hat, hat sich der Begriff, den ich niemals für mich verwendet hätte, doch zu einer Art, ich sage es jetzt mit aller Vorsicht, zu einer Art Sehnsucht entwickelt. Mhm. Ich hätte gern eine. Ich bin nicht mehr so, wie ich als junger Mann war, dass ich sage, auf Heimat kann ich verzichten, brauche ich nicht. Das ist nicht mehr so. Ich sage immer, ich habe eine Heimat. Das ist meine Frau, die mich erträgt seit 40 Jahren. Das ist mein Sohn. Das ist sozusagen die Atmosphäre, in der ich unbefragt sicher sein kann. Da weiß ich, hier bin ich zu Hause.
Also am Thema Heimat hat sie nicht zuletzt auch die Heimatlosigkeit interessiert.
Das ist ja das, was meiner Generation eigentlich eigen ist. Ja.
Was ist denn Heimat für Sie überhaupt? Also ja, wohl nichts Räumliches. Ich meine, Sie leben heute in Bayern, in einer sehr schönen Gegend, unweit des Ammersees. Sie haben dort Ihre Wahlheimat gefunden, in einer Gegend, in dem der Begriff ja auch sehr gern verwendet wird. Der Ministerpräsident von einst ist jetzt heute Heimatminister.
Ja, das finde ich ja völlig absurd, ein Ministerium für Heimat zu machen. Aber gut, das ist auch meiner Ansicht nach fortgesetzter Wahlkampf. Aber gut, die Frage, was das für mich bedeutet, ist eine, die ich mir wirklich permanent stelle. Wo bin ich wo fühle ich mich wohl und wo muss ich mich nicht ständig neu definieren. Und das ist tatsächlich da, wo ich in meiner Familie bin. Ich fühle mich in der Gegend wohl, in dem Ort, wo ich lebe, gar keine Frage. Aber ich kenne dieses Heimatgefühl, das manche haben, so dieses Bodenständigkeitsgefühl, das kenne ich überhaupt nicht. Ich habe einen Augenblick mal, das hat mit 68 zu tun, erlebt auf dem Stachus in München, auf dem Karlsplatz. Da demonstrierten wir gegen die Notstandsgesetze und besetzten den Stachus. Und zwar zur verkehrsreichsten Zeit um 18 Uhr. Wollten mit den Autofahrern reden darüber, dass ihre Autos weggenommen werden können, wenn diese Gesetze zur Anwendung kommen. Das wollten die aber gar nicht hören, die wollten nach Hause. Wir saßen auf der Straße und ich spürte unter meinen Jeans den Asphalt. Und ich werde nie vergessen, dass ich da zum ersten Mal das Gefühl hatte, hier bin ich zu Hause. Das Land gehört auch dir. Nicht unbedingt du gehörst zu dem Land, aber das Land gehört auch dir und hier bist du zu Hause. Dieses Gefühl hatte ich vorher nie. Ja, das war so ein Moment in der Biografie, den man nicht vergisst.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Schriftsteller und Sprecher Gerd Heidenreich. Jetzt muss ich auch mal kalauern. Wo fühlt sich Gerd Heidenreich zu Hause? Hier am Mikrofon. Und ich behaupte einfach mal, jeder und jede hat ihre Stimme schon gehört. Es ist kaum zu vermeiden. Ich habe das ja schon eingangs zitiert, weil es so wunderbar respekteinflößend und zugleich so nach guten alten Zeiten klingt. Gerd Heidenreich ist die Stimme des deutschen Fernsehens. Und man muss hinzufügen, natürlich auch des Hörfunks, inzwischen von unzähligen Hörbüchern. Wann hat das begonnen, die Sprecherkarriere des Gerd Heidenreich? Wollten Sie das immer schon machen?
Nein. Das ist ganz zufällig gekommen. Oder nicht ganz zufällig. Ich habe angefangen zu schreiben als Student schon für den Bayerischen Rundfunk, für die Kulturkritik. Ich hatte die Gelegenheit, da als freier Mitarbeiter einzusteigen und habe Privattheaterkritiken, Kabarettkritiken und so weiter geschrieben. Damals war das eine spannende Zeit im Privattheater in München. Das war Fassbinder noch da und mit dem Antitheater. Und die habe ich selbst gesprochen, diese Kritiken. Das hatte die Abteilung gern, denn der Autor kriegt ja nur das halbe Sprecherhonorar. Das sparte also. Und der Regisseur oder Aufnahmeleiter dieser Produktion, dieser kulturkritischen Sendung, Nachtsendung, der fragte mich eines Tages, sagen Sie, Sie machen das eigentlich ganz gut, würden Sie mir auch mal was anderes sprechen, was Sie nicht geschrieben haben? Und ich war damals mit Elke noch verheiratet, wir brauchten dringend Geld. Und ich habe gesagt, selbstverständlich, klar. Und habe dann so Kirchenfunk, so kleine Sachen halt bei ihm aufgenommen, Zeitfunk. Und irgendwann nach ungefähr dreiviertel Jahr oder Jahr stand mir ein gestandener und wirklich ein toller Regisseur auf einem Studioflur gegenüber, Robert Michal. Der machte Hörspiel, Literatur, Feature und so weiter. Und ein ziemlicher Misanthrop stand da, guckte mich schräg an und sagte, Sie sind doch dieser Heidenreich, oder? Sag ich, ja. Und dann stellte er die Grundfrage, wollen Sie so weitermachen oder wollen Sie arbeiten? Ich habe natürlich gesagt, arbeiten. Und dieser Robert Michal hat mich dann in Produktionen gelehrt, gezwiebelt, gequält.
Als Sprecher.
Und hat nach 3 Jahren gesagt, am Montag machen wir Literatur. Also nach 3 Jahren bei ihm hat er mich dann in die Literatur geholt. Und dann fing ich an, überhaupt erst Literatur zu lesen. Alles, was ich eventuell kann, habe ich alles von diesem Mann gelernt. Und so kam diese zweite Karriere zustande. Also sie kam übers Schreiben und sie kam mit einem Mentor, der schon lange nicht mehr lebt, der schon lange in den ewigen Studios dort oben andere quält. Also das war der Lebensweg. Wie so oft in einem Leben gibt es irgendwelche Zufälle und Begegnungen, die dann die Weichen stellen.
War ja nicht der schlechteste.
Nein,
weil ich bin ihm sehr dankbar. Mögen Sie das eigentlich, wenn man Sie als Sprecher bezeichnet? Also ich frage deshalb, weil nicht nur gesprochen wird, sondern immer auch interpretiert, inszeniert. Es gibt gute Vorleser und es gibt gute Interpreter.
Vorleser, Interpret, Rezitator, was immer. Mir ist das im Grunde egal.
Gut.
Es geht um das Produkt und das muss gut sein.
Gut. Welches war Ihre schönste Hörbucherfahrung?
Eigentlich also von der Intensität der Arbeit war Der Name der Rose ein wirklich sehr, sehr wichtiger Einschnitt. Echo war einfach eine unglaubliche Vorbereitungsarbeit. Also der Film zeigt ja nur die Krimi-Story, das Buch ist ja sehr viel tiefgründiger und umfänglicher. Und allein diese seitenlangen lateinischen Dialoge vorzubereiten, da nutzt einem ja nichts, dass da hinten die Übersetzung im Buch steht, sondern wenn du sprechen musst, musst du die lateinische Syntax erkennen und sprechen. Diese Vorbereitung waren 4 Wochen Auseinandersetzung mit diesem Buch und dann nur 10 Tage Aufnahme im Studio. Überhaupt das Schöne an dem Beruf, Romane vorzulesen, ist, dass man die Bücher viel genauer kennenlernt, als wenn man sie nur liest. Ich lese ja immer als Autor auch mit. Ich komme so manchem Autor auf die Spur der Erzähltechnik und so weiter. Das ist etwas, was ich beim Lesen, auch wenn ich doch einigermaßen gründlich lese, nicht so habe, wie wenn ich ein Buch erarbeite.
Lernt man seine eigenen Bücher auch nochmal anders kennen, wenn man sie laut vorliest? Also Schweigekind, Ihr neuer Roman gerade erschienen. Jetzt wartet man natürlich drauf, dass das Buch auch als Hörbuch erscheint, gelesen vom Autor. Oder würden Sie Ihren Text auch jemandem anders anvertrauen?
Ich habe das noch nicht riskiert bisher. Es wäre wahrscheinlich spannend, ihn von jemand anderen zu hören. Aber das ist ja ohnehin etwas, was Sie auch als Autor ständig erfahren. Also das Buch, ich sage immer, das Buch ist ein Block Papier mit schwarzen Stellen. So. Und wenn ein Buch, sagen wir mal, 3000 Leser hat, dann sind das 3000 Originale. Jeder hat ein anderes Buch im Kopf. Jeder hat das Buch im Kopf, was er gesehen, gehört, gerochen hat und so weiter. Das ist das Tolle. Also, dass man ohnehin weiß, das Buch, was ich in die Welt entlasse, findet lauter sozusagen originale Bebilderungen und akustische Versionen in den Köpfen. Während das Hörbuch natürlich doch immer ziemlich identisch ankommt. Nicht ganz so identisch wie der Film, aber es kommt doch eigentlich immer ziemlich, ziemlich genau so an, wie man es selber, ich hoffe, selber vorentschieden hat. Ich habe es schon oft gesagt, sprechen ist entscheiden. Mhm. Und wenn ich etwas kritisch anmerken kann zu der Gegenwart, Flut von Hörbüchern, in vielen höre ich, dass die Sprecherinnen und Sprecher eben nicht entschieden haben, was sie da sagen.
SWR 2, der Schriftsteller Gerd Heidenreich ist heute zu Gast bei den Zeitgenossen und um den Romanautor soll es jetzt kurz gehen. Heidenreich, wenn ich mich nicht verzählt habe, reden wir über genau ein Dutzend Romane, eingeschlossen Ihr neuer. Schweigekind heißt er, anders als zuletzt, kein Kriminalroman, würde ich sagen, sondern, ja, wie würden Sie das Buch selbst beschreiben? Ist ein psychologisches Drama.
Klassischer psychologischer Roman
eigentlich. Können Sie mit 3, 4 Sätzen sagen, um was es geht? Das schaffen Sie nicht.
Nein, das schaffe ich deswegen nicht, weil ich den Roman natürlich auch auf verschiedenen Ebenen angelegt habe, damit die Unsicherheit der Hauptperson, dieses Lebensgefühl, keinen Boden unter den Füßen zu haben, damit es sich szenisch und literarisch ein bisschen spiegelt. Nein, es geht eigentlich um die Geschichte einer Frau und eines Mannes. Eine Frau, die ein schreckliches Trauma aus ihrer Kindheit mit sich trägt und versucht, damit fertig zu werden über verschiedene Wege, über die Kunst, über die Rache. Und sie kommt zusammen mit einem Mann, einem Therapeuten, der eigentlich von ihr aufgesucht wird, weil sie sagt, meine Tochter Hanna spricht seit ihrem 8. Geburtstag nicht mehr. Und er stellt ziemlich bald fest, das muss mit dem Leben der Mutter zu tun haben. Er verliebt sich in diese Frau, er versucht sie durch seine Liebe, sagen wir mal, zu heilen. Und muss am Ende erfahren, dass alle seine Liebe nicht ausreicht, um dieses Trauma aufzulösen. Und er kommt selber dann dadurch natürlich in eine Lebenskrise.
Jetzt kommt eine unmögliche Frage, Herr Heidenreich. Was bedeutet Ihnen die Literatur?
Ach, ja, das Vergebliche muss getan werden. Denn wenn wir nur noch das Aussichtsreiche tun, dann geht die Welt vor die Hunde. Also dann sehen Sie schon, ich glaube nicht an die großen Veränderungen durch Literatur. Ich weiß, dass Literatur eine Wirkung hat, aber ich weiß auch, dass wir sie nicht bestimmen können. Also Goethe hat seinen Werther nicht dafür geschrieben, dass sich die Leute hinterher reihenweise umbringen. Ich möchte schon eine Wirkung von meinen Büchern haben. Deshalb, das ist einer der Gründe des Schreibens, einer der Gründe für Literatur. Aber ich weiß, dass das in der Entscheidung der Leser liegt. Das andere ist, was mir Literatur bedeutet, ich habe einfach immer gerne schon, als Kind fing das an, ich habe Bücher verschlungen, ich habe gelesen, gelesen, gelesen. Ich brauchte diese Zwischenwelt, diese andere Welt, in der ich mich aufhalten konnte. Und nach wie vor ist Literatur für mich ein Gebiet, in dem eine kulturelle Zwischenwelt existiert. Das ist ein Begriff des Germanisten Karl Eibel, nicht von mir. Und in dieser Zwischenwelt kann man Dinge erleben, ohne die unmittelbaren Folgen dafür körperlich aushalten zu müssen. Und man kann sehr viele Konflikte miterleben, durchstehen, sehen, was Scheitern, was Gewinnen bedeutet, was Eifersucht, Trauer und so weiter. Alles das ist in der Literatur erfahrbar, vorerfahrbar. Und deswegen sage ich ja auch, ist es so wahnsinnig wichtig, dass es junge Leute das erfahren, dass sie wissen, wie man in ein Buch eintauchen und im Buch mit den Figuren wieder auftauchen kann, weil sie so viele Erfahrungen machen können, die sie nicht unbedingt dann mit dem Leben bezahlen, wie der Realität.
Nur in der Literatur wird die Erfahrung des Menschen bewahrt.
Das gehört natürlich dazu, dass ich sage, wo denn sonst ist die alles, was wir in der Menschheit mit uns selber erfahren haben, wo ist das aufbewahrt? Natürlich alles in der Literatur.
Aber wenn wir über die Leser schon reden, wie steht es denn um die Leserinnen und Leser? Sie haben des Öfteren den Niedergang der Lesekultur beklagt, zuletzt in einer Diskussionssendung bei uns hier SWR 2. Da haben Sie im SWR 2 Forum kritisiert, vor allem junge Menschen seien oft gar nicht mehr in der Lage, komplexe Texte konzentriert zu lesen. Und die Schule, den Deutschunterricht, haben Sie als einen Ort des Versagens beschrieben. Was macht Sie so pessimistisch?
Mich macht die Erfahrung pessimistisch, die ich selber bei Schullesungen zum Beispiel mache und die ich auch in Gesprächen mit jungen Leuten, ja, die Erfahrungen, die ich da mache, sind etwas traurig. Und zwar nicht für mich und die Literatur, sondern für diese jungen Menschen selber. Ich glaube, es hat damit zu tun, das darf man natürlich nicht mit meiner Jugendzeit vergleichen. Wir hatten keinerlei Ablenkungen, es gab kein Radio, kein Fernsehen, schon gar kein Smartphone. Aber diese Möglichkeit des Eintauchens in einen großen Text, in das Figurenpanoptikum und so weiter, in die Fantasie eines anderen, das muss man ermöglicht bekommen, das muss man, wenn man so will, lernen. Und der Schule werfe ich vor, dass sie keinen Literaturunterricht mehr macht, dass sie diese Möglichkeit, in große Texte einzutauchen, nicht mehr wirklich anbietet. Das heißt, sie fasziniert die Kinder nicht mehr oder die Jugendlichen. Das, was ich vom Deutschunterricht mitbekomme, und ich sage immer, Vorsicht, es gibt ganz andere Lehrerinnen und Lehrer auch, die einen hervorragenden Literaturunterricht machen. Aber was so nach Lehrplan läuft, das ist eine Pseudogermanistik. Da kommen dann junge Leute raus, die können alle möglichen, die können einen Pleonasmus von der Tautologie und einem Hendiadion unterscheiden. Und damit brauchen sie nie in ihrem ganzen Leben. Aber sie haben keine Konflikte, keine Gefühle, keine Utopien in der Literatur kennengelernt, sondern Ausschnitte dieses häppchenweise lesen und häppchenweise interpretieren, wobei man die Interpretation sich dann noch runterlädt, meistens sehr schlechte Interpretationen aus dem Internet. Das ist kein Literaturunterricht.
Lässt sich das System reparieren, Ihrer Meinung nach? Weil davon reden wir ja letztendlich.
Schwer zu sagen. Wenn ich es mal ganz böse sage, sehe ich in der Schule nicht das Institut, das die Menschen zur Reife bringt. Das hieß ja Zeugnis der Reife, das Abitur zum Beispiel. Sondern die Schule ist mehr und mehr ein Institut zur Konditionierung von jungen Leuten für die Art Gesellschaft, die wir haben. Daher kommt auch dieser Vorrang der ganzen sogenannten MINT-Fächer. Das kann nicht Ziel der Ausbildung sein, das kann nicht Ziel der Bildung sein. Deswegen wage ich auch nicht zu sagen, man kann das System reparieren. Ich sage, ich hoffe darauf. Es gibt inzwischen genügend Anzeichen auch von Lehrern und von Pädagogen, von Neurologen, die sagen, Moment mal, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen wieder zurückkommen auf eine neue Art der Bewertung der Geisteswissenschaften und wir müssen zurückkommen auf eine neue Art der Sehnsucht nach Visionen und nach Entwürfen und nach Literatur, wo die Entwürfe enthalten sind. Es geht, wenn es sehr gut läuft, von selbst. Ich glaube, machen kann man es nicht. Es entsteht vielleicht ein Bedürfnis, denn diese Leerstelle, die längst da ist und die größer wird im Leben, die spüren doch einige. Und die werden dann reagieren. Aber von oben, sozusagen ministeriell, wird das nicht gelingen.